Herzlich willkommen zu dem Screencast Entwicklerproduktivität mit Visual Studio 2013. Ich werde hier mit dem Arthur heute zusammen mal die neuesten Themen und Features aus Visual Studio 2013 vorstellen. Einmal aus Sicht, was in der EDE passiert ist, und nochmal aus der Sicht, was auch für das Team, also die Zusammenarbeit im Team betrifft, also mit dem Team Foundation Server. Um nochmal ganz kurz ein bisschen rückblickend auf das Jahr 2012 zurückzugehen. Dort hatten wir jetzt seit 2012, also mit Visual Studio 2012, insgesamt vier Updates für Visual Studio. Update 1, 2, 3 und 4. Da sind einige Neuerungen mit eingeflossen, Dinge, die wir verbessert haben, die mit 2012 das erste Mal, wie zum Beispiel im Unit-Test-Bereich, dazugekommen sind und sich dann entsprechend auch weiterentwickelt haben über diesen Zeitraum. Und es soll auch so ein bisschen dieser Fokus sein. Wir würden gerne nicht nur die Dinge aufgreifen, die jetzt mit 2013 irgendwo dazugekommen sind, sondern wir möchten auch dazu nochmal aufgreifen, die Themen, die mit den Updates, also in diesen Updates letztendlich enthalten sind. Visual Studio 2013, Stand hier und jetzt, Arthur, ist RTM, richtig? Das heißt, wir können alles das, was wir heute zeigen, kann man sofort auch ausprobieren und umsetzen. Das ist also kein Pre-Release oder ähnliches, was wir uns jetzt momentan, Stand hier und jetzt, anschauen. Das bringt uns natürlich auch gleich in die Richtung Demo. Wir wollen gerne das meiste zeigen heute. Das heißt, wir fangen an, oder Arthur fängt an mit dem Thema EDE. Was hat sich also dort getan? Was hat sich rein auf der EDE-Ebene? Und dann schauen wir uns erstmal mal ein paar Sachen an.
Wunderbar, gut, würde ich sagen, starten wir direkt. Was sicherlich sofort auffällt, ist die neue Farbgebung von Visual Studio. Es war schon während 2010 eines der meistgefragtesten Dinge, und zwar, was passiert mit der ganzen Visual Studio IDE im Bereich UX. Es gibt jetzt standardmäßig, wenn ich Visual Studio 2013 installiere, das Blue Theme, nach wie vor aber auch noch das helle und das dunkle Theme. Wir haben aber auch einige Verbesserungen durchgeführt im Bereich des Solution Explorers. Wenn man sich jetzt hier mal zum Beispiel die Ordner anguckt, die haben auch jetzt eine entsprechende Farbgebung erhalten, sodass ich mich hier einfach ein bisschen besser zurechtfinden kann. Und was sicherlich auch sofort auffällt, ist hier oben in der rechten Ecke dieser Sign-In-Button. Damit habe ich die Möglichkeit, mich bei Visual Studio Online zu registrieren, beziehungsweise wenn ich mich registriert habe, auch anzumelden. Und was es mir erlaubt, ist sozusagen bestimmte Einstellungen meiner Visual Studio IDE zwischen mehreren Rechnern auszutauschen, ähnlich wie ich es auch von Windows 8 her kenne, wenn ich mich mit einem Microsoft-Konto anmelde. So, das machen wir jetzt gleich mal. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, und sobald ich eben angemeldet bin, habe ich eben nicht nur zum Beispiel Zugriff auf alle meine TFS oder TF-Service-Verbindungen, die mit dem Account verknüpft sind, sondern es werden auch einige Einstellungen in die IDE sozusagen hier auf diesem Rechner direkt mit eingespielt. Das sind zum Beispiel die Einstellungen, was Fondsgrößen anbetrifft im Editor, aber auch noch weitere Sachen. Wenn ich bestimmte Dinge nicht synchronisieren möchte oder auch wissen will, was alles mit synchronisiert wird, über Synchronized Settings, habe ich auch Zugriff auf die entsprechenden Optionen. Das heißt, hier kann ich einzelne Einstellungen ein- oder ausschalten, wenn ich die nicht zwischen Rechnern mitnehmen möchte. Was hier nochmal ein bisschen im Solution Explorer bleibt, auch hier haben wir einige Verbesserungen durchgeführt, gerade eben auch wenn ich mit mehreren Monitoren arbeite, was ja, denke ich mal, de facto ist heutzutage. Und auch gerade, wenn ich mich in größeren Solutions bewege und hier mehrere Projekte offen habe, wie jetzt hier bei dieser Fabric and Fiber Applikation, habe ich jetzt auch die Möglichkeit, meinen Fokus im Solution Explorer zum Beispiel auf einzelne Bereiche dieser Solution zu legen. Dabei wird einfach nur ein Filter im Solution Explorer angewendet. Das heißt, alles andere ist nach wie vor da und ich kann ganz normal über die Navigation hier im Solution Explorer einfach wieder zurückgehen. Eine andere Möglichkeit ist wirklich, wenn ich zwei Monitore habe, das werde ich jetzt gleich mal zeigen, dass ich eine zweite Instanz vom Solution Explorer öffne. Müssen wir davon ausgehen, ich arbeite jetzt hier auf meinem einen Monitor. Das wird jetzt natürlich hier ein wenig interessant. Aber ich versuche das mal ein wenig nachzuspielen. Gehen wir mal davon aus, die linke Seite ist mein erster Monitor und ich bewege mich hier zum Beispiel in diesem Data Access Layer Projekt. Habe hier einige Dateien geöffnet. Und parallel dazu möchte ich eben auch in der eigentlichen Web-Applikation Änderungen vornehmen. Das heißt, ich starte jetzt von hier aus eine neue Solution Explorer View, schiebe die auf meinen zweiten Monitor und fange auch hier an zu arbeiten. Dazu nehme ich jetzt auch den entsprechenden Code-Editor hier aus dem Hauptfenster raus, pinne mir den an den zweiten Monitor und bevor wir das Ganze jetzt eben komplett hier rechts anheften, bringe ich auch noch den Solution Explorer hier entsprechend mit rein. Öffnen das sozusagen im Vollbildmodus auf dem zweiten Monitor und haben jetzt eigentlich zwei separate Instanzen vom Solution Explorer jeweils auf einem Monitor und entsprechend auch unser Code-Editor reagiert darauf. Das heißt, ich habe jetzt wirklich auf dem rechten Monitor nur die Fabrican Fiber Web, das Fabrican Fiber Web Projekt dargestellt und auf der linken Seite auf dem zweiten Monitor dann eben hier nach wie vor den Data Access Layer. Wenn mir das Ganze irgendwann mal zu viel wird, über Steuerung, Doppelklick, kann ich die IDE wieder in den Ursprungszustand versetzen, entsprechend auch hier den Solution Explorer wieder schließen. Eine andere Neuerung von 2013, was sicherlich auch sofort auffällt, sind diese kleinen grau hinterlegten Hinweise, die zum Beispiel über Klassen oder über Methoden auftauchen. Das sind die sogenannten Code Lenses. Code Lenses ist eine Funktionalität, um einfach bestimmte Informationen über meinen Code direkt im Code-Editor anzeigen zu lassen. Ich sehe hier zum Beispiel alle Referenzen zu dieser Klasse. Der Chris wird es dann auch nachher nochmal zeigen, was es mit den Codemaps auf sich hat, weil ich kann dann auch von hier aus direkt mir die ganzen Referenzen auf Codemaps visualisieren oder das auch im Debug-Modus mir direkt anzeigen lassen. Aber auch, wenn ich die Verbindung zum TFS habe, sehe ich hier weitere Informationen, werden wir aber nachher nochmal im zweiten Teil der Demo detaillierter drauf eingehen. Wichtig ist eigentlich dabei, dass diese Code Lenses erweiterbar sind. Wir haben jetzt auch schon die erste Erweiterung online gestellt, die mir zum Beispiel die Maintainability meines Source Codes anzeigt. Das heißt, ich kann hier entweder auf vorhandene Partnerlösungen zurückgreifen und mir weitere Code Lenses in die IDE laden oder aber auch eigene Code Lenses entwickeln.
Zeig mal die Properties kurz hier, damit man sehen kann, was man alles so hat. Code Lens Options.
Genau.
Das ist ein ganz schönes Beispiel. Hier sieht man, welche Möglichkeiten man alle hat, die man da, also welche Informationen man da darstellen kann.
Ja, alles immer so ein Snapshot, wie gesagt, Informationen direkt im Texteditor. Eine andere Sache, die neu hinzugekommen ist, die auch ein bisschen in diese Richtung zielt, sind sogenannte Peak Definitions. Mit Peak Definitions kann ich mir sozusagen das altbekannte Go-To-Definition direkt inline im Code-Editor anzeigen lassen. Wenn wir jetzt mal hier zum Beispiel auf dieser Create-Methode wissen wollen, wo kommt denn eigentlich dieses Insert oder Update her? Wo wird das definiert? F12 kennt jeder, entsprechend auch hier mit der rechten Maustaste über Go-To-Definition. Ich bekomme dann einfach im neuen Fenster angezeigt die entsprechende Definition der Methode. Mit Alt-F12 starte ich allerdings jetzt hier Peak Definition. Das heißt, es wird dann inline im Code-Editor angezeigt, dieselbe Information. Und ich kann dann eben auch von hier aus weitere Peak Definition Fenster mir anzeigen lassen. Und das Schöne dabei ist, ich mache jetzt nochmal ein drittes auf, hier zum Beispiel die Address. Das Schöne dabei ist, es wird auch so ein kompletter Peak Definition Stack aufgebaut, sodass ich dann entsprechend entweder mit der Maustaste, entsprechend kann ich auch über Control Alt Plus oder Minus mich dann durch diesen Peak Definition Stack bewegen. Navigate To ist sicherlich auch eine Funktionalität, die fast jeder kennt. In 2013 über Control plus Komma komme ich auch in den neuen Navigate To Dialog und ich habe hier eine Volltextsuche über alle meine Methoden oder Properties und sobald ich mich mit den Pfeiltasten durch diesen Stack hier bewege, bekomme ich auch automatisch die entsprechende Codedatei angezeigt in der IDE. Was sicherlich auch auffällt, ist die neue erweiterte Scrollbar. Wer die Productivity Power Tools schon mit früheren Versionen von Visual Studio eingesetzt hat, wird es sicherlich kennen. In 2013 ist die jetzt direkt in Visual Studio eingebaut. Und wenn wir jetzt mal hier uns die Scrollbar-Optionen anzeigen lassen und den Map-Mode einschalten, dann bekomme ich eben hier nicht nur sozusagen ein Vergrößerungsglas über den entsprechenden Code, sondern ich kann hier auch sozusagen mir eine Übersicht anzeigen lassen, wo befinde ich mich denn, wenn ich auch Breakpoints gesetzt habe oder vielleicht auch in anderen Bereichen in meiner Datei irgendwelche Änderungen vorgenommen habe. Hier auch etwas, das gespeichert wurde. Dann bekomme ich hier entsprechend auch farbliche Indikationen, was denn passiert ist. Also hier zum Beispiel gespeicherte Änderungen, nicht gespeicherte Änderungen werden hier mit so einem gelben Marker hervorgehoben oder entsprechend auch meine Breakpoints hier mit einem braunen Marker. Auch hier die Möglichkeit, diese Optionen noch mit einzustellen. So. Sind wir eigentlich fast durch. Bevor jetzt der Chris noch mal ein bisschen was zum Thema Unit-Testing sagt, zwei Sachen, die ich euch noch mal ganz kurz vorstellen möchte. Quick Launch kennt sicherlich auch jeder von früheren Versionen von Visual Studio. Was neu hinzugekommen ist, ist eben die Möglichkeit, das findet sich hier direkt neben dem Quick Launch, die Möglichkeit, zum einen Feedback zu geben. Wir haben ja mittlerweile vier unterschiedliche Möglichkeiten, Feedback zu erhalten. Wir haben zum einen User Voice, wir haben die MSDN-Foren, aber natürlich auch nach wie vor noch Connect. Der Button bringt mich sozusagen direkt in die entsprechenden, ich sage jetzt einfach mal sozusagen Hubs, ja, also entweder hier zum Beispiel auf die MSDN oder über Report Bug. Entsprechend auch hier auch die entsprechende Visual Studio Seite, wo ich eben hier zum Beispiel über Connect einen Bug filen kann oder auch über unser User Voice Feedback zur IDE geben kann. Das Notification Center ist auch neu in 2013 und zwar nimmt das Notification Center sozusagen alle Hinweismeldungen oder Benachrichtigungen auf und speichert die an einem zentralen Ort. Sei es jetzt über Updates, man kann es sicherlich noch von 2012, früher ein Tooltip-Window bekommen in meiner Taskleiste, wenn zum Beispiel ein Update verfügbar war. Jetzt wird das alles hier im Notification Center zusammen aggregiert. Gut. Chris, ich denke, jetzt ist Zeit, mal einen Blick auf Unit-Testing zu werfen und vor allem auch auf die Codemaps.
Alles klar, schauen wir uns mal an. Ja, möchte ich nochmal hier das Thema Unit-Testing aufgreifen in der Demo. Unit-Testing hatten wir nochmal zur Erinnerung mit 2012 komplett neu implementiert. Das große Problem vorher war gewesen, wir hatten nur die Möglichkeit aus Visual Studio heraus direkt Unit-Tests auszuführen, die MS-Test-Unit-Test basiert waren. Mit 2012 haben wir sozusagen die ganze Engine, die darunter liegt oder die das ermöglicht, neu gebaut, haben ein Adapter-Konzept implementiert, sodass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, N-Unit-Tests oder X-Unit-Tests zum Beispiel auszuführen oder native C++-Unit-Tests auszuführen. Ist also sozusagen transparent für den Entwickler. Man kann damit natürlich jetzt auch über diese Adapter, die man sich über die Gallery auch nachinstallieren kann, entsprechend existierende Investitionen in Unit-Testing für vielleicht eine gewachsene Codebase muss man nicht umschreiben, um sie jetzt hier ausführen zu können. Das war also einer der wichtigsten Punkte. Und mit dem Umbau in 2012 sind so ein paar Features, die hauptsächlich die Ausführung auch der Unit-Tests betreffen, in dem Test-Explorer, der auch neu ist, sind halt nicht ganz fertig geworden. Und da haben wir jetzt hier nochmal stark nachgebessert mit den Updates entsprechend, um dort ein paar Dinge nochmal zu ermöglichen. Da möchte ich ein, zwei Sachen mal aufgreifen. Einmal haben wir hier oben die Möglichkeit zu sagen, wir wollen gerne Gruppierungen, also die Unit-Tests, da haben wir eine Menge Unit-Tests, wollen wir einfach mal nach was gruppieren können. Das Ergebnis ist einer der Dinge, die waren schon immer mit drin. Auch die Dauer sozusagen, also wie lang dauert ein Unit-Test, war auch immer dabei. Aber was jetzt zum Beispiel auch noch dazu gekommen ist, auf Projektbasis das Ganze anzuschauen. Also ich kann mir jetzt im Prinzip gucken, welche Testprojekte was enthalten oder zum Beispiel auf Klassenebene, also wirklich Testklassenebene. Das kann ich mir auch eine entsprechende Gruppierung darstellen lassen. Der interessante Aspekt dabei ist, ich kann immer wieder auch so einen Root-Knoten einer Gruppierung nutzen und dann genau nur diese gewählten Tests, die dann unten drunter hängen, sozusagen ausführen. Auch dazu gekommen ist die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, wenn zum Beispiel ein Unit-Test extrem lange dauert, ich möchte ihn gerne profilen oder sowas. Ja? Das heißt, zu sehen, warum braucht er denn so viel Zeit zum Beispiel, wenn er eben 20 Millisekunden hier an dieser Stelle braucht. Ein ganz weiteres interessantes Konzept ist die sogenannte Gruppierung nach Traits. Traits sind im Prinzip Attribute, Properties, die man vielleicht hat für einen Unit-Test, die ich dem Unit-Test selber mitgeben kann. Gehen wir einfach mal hier rein, machen wir mal so einen Unit-Test einfach mal auf, um das mal zu zeigen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meinen Testcode, meine Testmethode. Und hier habe ich im Prinzip nochmal ein entsprechendes Attribut, Test-Category-Attribut definiert. Und das habe ich einfach mal Integration genannt. Ja? Und Integration findet man auch hier als sozusagen Folder, als Verzeichnis. Ich kann aber auch andere sogenannte Test-Properties noch definieren oder halt auch Priorities setzen. Das heißt, ich habe hier eine Möglichkeit, noch Metadaten an die Testmethode zu rein zu coden und nach denen kann ich dann nochmal hier oben das Ganze mir strukturieren. Ich kann auch zum Beispiel nach einem Trait suchen direkt und sage, zeig mir doch bitte nur alles an, was der Trait Integration an dem Beispiel ist. Das heißt, ich habe hier eine bessere Art, mit sehr, sehr vielen Unit-Tests zu arbeiten, zu gruppieren nach verschiedenen Aspekten. Ich könnte jetzt auch nach Properties zum Beispiel suchen. Ein weiterer Aspekt ist, dass man dann zum Beispiel auch, war der Wunsch ganz, ganz klar und häufig auch gestellt worden, wir wollen gern sowas wie Playlisten, also Testlisten wieder haben. Die sind auch leider weggefallen und wir haben jetzt sogenannte Playlists hinzugefügt. Playlist ist nichts anderes wie ein physisches File. Also ich lade jetzt mal meine Playlist hier, in der ich jetzt zum Beispiel eine Reihe, durch die Bank weg eine Reihe von Tests hinzugefügt habe. Ist nichts anderes wie eine MP3-Playlist, muss man sich das vielleicht vom MP3-Player vorstellen. Ich kann mir eine sehr individuelle Liste bauen, eine Playlist, das ist ein ganz normales Playlist-File. Also um das mal kurz zu sagen, hier liegt das Playlist-File. Das kann ich auch mit zum Beispiel in Code Version Control einchecken, um dann anderen Entwicklern das zur Verfügung zu stellen. Oder ich kann es auch einfach simpel hin und her schicken. Das heißt, ich kann hier aus einer sehr, sehr großen Unit-Test-Selektion oder also einem riesen Framework kann ich einige Tests, die für mich Relevanz haben, in einem bestimmten Projekt für mich individuell zusammenpacken, um da sozusagen dann nur eine bestimmte Anzahl von Tests ausführen zu lassen. Wenn ich eine Playlist dynamisch sozusagen neue Tests hinzufügen möchte, kann ich einfach aus einer anderen Ansicht heraus einfach sagen Add to Playlist und dann kann ich die Playlist selektieren und kann dort sozusagen diese hinzufügen. Also im Kontext Ausführung hat sich einiges getan, hauptsächlich im Rahmen der Auswählbarkeit oder Anwählbarkeit von speziellen Tests in komplexen Unit-Test-Umgebungen. Gut, das Unit-Testing ist eine Geschichte. Die Ausführung von Unit-Tests, und das finde ich ein zweiter ganz spannender Punkt, wir hatten jetzt schon mal Codelands gesehen, wir sehen hier oben auch in dem Code zum Beispiel, also jetzt in diesem Beispiel diese Recognize-Methode, sehe ich zum Beispiel aktuell, wie viele Unit-Tests werden denn hier gerade oder testen aktiv diese Testpfad. Und ich kann dann im Prinzip auch sehen, welche Unit-Tests, wie lange die brauchen. Und ich kann zum Beispiel auch einen Unit-Test direkt mal oder alle Unit-Tests hier zum Beispiel nochmal ausführen und sie auch nochmal starten. Das heißt, ich habe hier Möglichkeiten, direkt sozusagen über CodeLenses auch Unit-Test-Ergebnisse einmal zu sehen, ob wir fehlerhafte Unit-Tests haben für diesen Code-Bereich und zusätzlich halt auch nochmal das Thema aufzugreifen und Tests direkt dort in dem Kontext auch auszuführen. Also nicht nur die Ausführung über den Test Explorer, sondern halt auch die Ausführung aus dem Code direkt heraus. Möchte ich vielleicht nochmal eine Kleinigkeit aufgreifen, die auch mit 2012 schon mit dabei war und deswegen jetzt eigentlich, ist nicht richtig, hier noch länger drüber zu reden, aber extrem wichtig. Im Unit-Test-Bereich für uns oder für mich sehr wichtig ist, einmal, wenn ich effizient Unit testen möchte, gehört dazu auch die Nutzung von Attrappen. Das heißt, wenn ich wirklich einen Unit von Code testen möchte, möchte ich zum Beispiel ein dahinterliegendes System durch eine Attrappe simulieren, um wirklich nur den Code zu testen. Also ein Beispiel, ich lese aus einem Textfile irgendwelche Nutzdaten aus, die dann verarbeitet werden von einem Unit-Test. Dann kann ich einmal das File, sozusagen das physische File, mit reinnehmen oder ich kann das halt einfach durch eine Attrappe ersetzen, durch einen sogenannten Mock. Mit dem Microsoft Fakes Framework ist ein sogenanntes Mocking Framework mit 2012 für .NET-basierten Code dazugekommen, für Managed Code dazugekommen. Da gibt es zwei Konzepte, nämlich einmal Stubs und Shims. Und das kann ich verwenden, um im Prinzip solche Mocks oder Attrappen erstellen und zu nutzen und mein Unit-Testing noch effizienter zu gestalten. Die interessante Information ist mit 2012, was ist da passiert? Am Anfang mit 2012 war dieses Microsoft Fakes Framework noch in der Ultimate nur verfügbar und das ist jetzt nun in der Premium mit verfügbar. Das ist die interessante Information. Ich habe später nochmal einen sehr interessanten Link. Es gibt ein Buch von den ALM Rangers zu dem Thema Mocking, ohne jetzt da ins Detail zu gehen. Das wäre aber nochmal wichtig, was passiert ist im Thema Unit Testing, unter anderem. Gehen wir nochmal zu einem anderen Thema. Gehe ich nochmal ganz normal in den Code rein. Und zwar gibt es immer mehr Entwickler, die mit, sage ich mal, gewachsenen Code arbeiten. Das heißt auch Code, den andere Leute geschrieben haben. Komplexität, Refactoring ist notwendig an ein paar Stellen. Also nicht mehr jeder Entwickler kennt den gesamten Code. Das ist, glaube ich, für die meisten Entwickler ein Standardszenario. Und eine wichtiger Aspekt ist für Code, sage ich mal, zu analysieren, ist erstmal einen schnellen Überblick zu bekommen. Und wir hatten in Visual Studio ein paar interessante Geschichten gehabt, die dort helfen, mit komplexem Code zu arbeiten. Das erste möchte ich einfach mal zeigen, es gibt einen sogenannten Dependency Graph, den gab es auch schon mit 2012. Die Idee dabei ist, ich schaue mir jetzt mal meine Solution an, top-down, und sehe Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Artefakten. Hier sind zum Beispiel alles, was extern ist, das schmeißt man weg. Die Idee dabei ist, man geht von oben, schaut von oben auf die Solution drauf und jetzt wirft man alle Dinge raus, die jetzt erstmal nicht so relevant ist, weil ich vielleicht nur einen bestimmten Bereich mehr angucken möchte. Das will ich mal simulieren. Das heißt, ich werfe jetzt einfach mal Sachen raus, zum Beispiel wie die Test-Libraries, weil die brauchen wir jetzt einfach mal nicht kurz. Vielleicht die Service-Fassade und den Host, weil der nicht wichtig ist, oder die Bootstrapper-Logic schmeiße ich raus. Und wenn ich die Dinge wegschmeiße, habe ich dann auf einmal ein bisschen einfacheres Bild mit Abhängigkeiten. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. In dem Recognizer gibt es diese Recognize-Methode. Schauen wir mal rein, dass wir die finden. Wir finden zuerst hier unseren Namespace. Dann finden wir die Klasse. Wir sehen jetzt auch hier kurz, dieser grüne Pfeil zeigt uns an, welcher Code, wo wir gerade im Code-Editor stehen, in der Bank OCR Recognizer. Breakpoints werden mir rot auch angezeigt, in dem Graph entsprechend. Wir sehen jetzt hier diese Recognize-Methode. Wir sehen hier einige Dependencies, zum Beispiel, nehmen wir die Data Contracts mal raus, die sind eigentlich überflüssig für diese Ansicht. Ich sehe hier entsprechende Abhängigkeit von der Recognize-Methode zu unseren Operation Contracts. Im Operation Contracts sehe ich hier die Abhängigkeit zu dem iData-Reader-Interface und dem iNumber-Recognizer-Interface. Schauen wir uns mal an, da gibt es genau die ReadData-Methode. Interessanterweise will man natürlich wissen, okay, wer implementiert die Methode. Das sehen wir hier an der Stelle durch diesen Pfeil gekennzeichnet. Das ist der Text-File-Reader und der XML-File-Reader. Ich sehe jetzt nicht an der Stelle, was wirklich dann zur Laufzeit instanziert wird, weil das ja eine reine statische Analyse meines Codes ist, ob es jetzt die ReadData-Methode im Text-File-Reader ist oder XML-File-Reader, aber das finden wir dann später raus. Es ist eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, Code-Komplexität zu visualisieren. Man kann sie dann auch kommentieren, ja, Refactor zum Beispiel. Man kann also da dann Kommentare reinschreiben. Und das Wichtige ist, man kann sie kommunizieren. Diese Bilder kann man, oder diese DGML-Files kann man kommunizieren, indem man sie einfach mal als Image abspeichern kann und mailen kann. Oder man kann es halt einfach auch als DGML abspeichern und dann kann sich im Prinzip genau diese Ansicht jeder, mit jeder Visual Studio-Version letztendlich das Bild angucken. Das heißt, es ist wirklich ein Kommunikationshilfsmittel für komplexe Abhängigkeiten in Source Code, vielleicht für ein Refactoring, was wir anstoßen wollen. Top-down über diesen Weg. Jetzt gibt es nochmal den anderen Ansatz, den möchte ich gerne zeigen. Sozusagen von unten nach oben. Das heißt, ich befinde mich im Code, möchte jetzt zum Beispiel sagen, hey, über CodeLens zum Beispiel haben wir eine Integration. Wir sehen hier die Referenzen entsprechend zu diesem Code, also Referenzen, und die kann ich mir jetzt als Codemap darstellen. Vielleicht hier sei bemerkt, dass diese Referenzen hier über das Roslyn Framework aufgebaut werden. Das ist was, was wir letztes Jahr schon mal angesprochen haben. Ich habe das öfters mal auch gezeigt, Kunden, das war in einem CTP, und wir benutzen jetzt auch gerade für solche Geschichten dieses Framework, und wir werden da sehr, sehr viel mehr sehen zukünftig. Ich kann jetzt also direkt zu dem Code springen oder halt auch, ich kann mir das Ganze auf einer Codemap nochmal anzeigen lassen und sehe hier schon wieder die verschiedenen Referenzen und könnte von da aus weiterarbeiten. Ich möchte es aber nochmal ein Stück anders machen. Ich kann auch einfach nur in den Code gehen und sagen, zeig mir bitte das Ganze auf einer Codemap. Und jetzt sehe ich einfach mal nur diese Recognize-Methode. Jetzt weiß ich, hier werden ein paar Funktionen aufgerufen, Methoden aufgerufen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, zeig mir doch mal, wen wir alles aufrufen werden. Ja, die Externals sind natürlich auch klar. Jetzt zeigen in dieser Ansicht, wenn wir es mal das Layout ein bisschen verändern. Genau. So, wir sehen, wir befinden uns momentan in der Recognize-Methode. Es gibt noch eine Splitline, Split-Digit, Recognize-Digit und unsere ReadData-Methode wieder, die dann aufgerufen werden wird. Bei der ReadData könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, zeig mir doch mal den Containing-Type von dem ReadData. Und da werden wir sehen, das ist das iData-Reader-Interface. Und hier sagen wir mal, zeig mir mal die Derived-Types. Das heißt, ich kann jetzt sozusagen von unten auch genau diese gleichen Analysen betreiben, die ich dann top-down mache. Da mache ich halt, schaue ich meistens auf andere Aspekte. Aber hier sehe ich wieder, es gibt einen XML-File-Reader, einen Text-File-Reader und ich könnte dann zum Beispiel, wenn ich hin und her springe, zeigt er mir auch an, in welchem Code ich mich gerade befinde. Das ist interessant. Jetzt ist aber doch eigentlich das, was wir wirklich wollen, ist, wir wollen eigentlich eine Runtime-Analyse haben. Wir wollen jetzt einfach mal verstehen, auch noch zu sagen, hey, statisch ist schön, ich sehe die Dependencies, ich sehe, wo befinde ich mich gerade im Code. Jetzt möchte ich aber das Ganze nochmal dynamisch haben, das heißt zur Ausführungszeit in einem Debug. Und das zeige ich jetzt mal. Wenn ich also jetzt einfach mal kurz die Anwendung debugge, da stehen wir in dem ersten Breakpoint drin. Und ich sage jetzt an dieser Stelle, zeig mir bitte den Call-Stack auf der Codemap. Und das ist wirklich Runtime-Analyse. Und jetzt wird es nämlich eigentlich richtig spannend. Wenn ich mich jetzt reinsteppe sozusagen, ich gehe jetzt mal hier, springe ich mal in die Methoden rein. So, jetzt gehen wir da rein. Sehen wir, wie rechts dynamisch sozusagen sich der Call-Stack aufbaut. Ja, jetzt kann ich hier im Prinzip in die verschiedenen Methoden springen. Wir können auch nochmal in den nächsten Breakpoint gehen. Man sieht, wie es baut sich auf einmal ein Call-Tree auf. Das heißt, wo ich wirklich durchgelaufen bin in meinem Debug. Ich gehe jetzt mal weiter noch. Springe noch mal ein bisschen weiter. Und wir sehen, wie sich jetzt hier, ja, das ist okay. Wir sehen jetzt, wo wir gerade stehen im Code immer wieder. Das zeigt er mir an. Und wo wir uns gerade letztendlich befinden. Und jetzt springe ich wieder zum Beispiel in die Recognize-Methode zurück. Und wo ich war. Auf diese Art und Weise kann ich durch meine Debug-Session, da kriege ich so eine Idee, was haben wir denn eigentlich alles aufgerufen. Und das Interessante ist, ich kann hier eine Kombination erzeugen. Und zwar, ich kann jetzt auch hier wieder hingehen und sagen, hey, zeig mir doch mal den Containing Type von dem ReadData. Und da wir jetzt ja wirklich eine spezielle Instanz erzeugt haben, zur Ausführungszeit, nämlich nicht den XML-File-Reader, sondern in dem Fall den Text-File-Reader, sehe ich jetzt wirklich faktisch die Instanz hieran. Das ist also nochmal der Unterschied zu Runtime und statischer Analyse. Und da haben wir jetzt einen sehr, sehr guten Schritt gemacht hin zu dieser Runtime-Analyse. Da sehe ich einen sehr, sehr großen Mehrwert im praktischen Umfeld. Das funktioniert auch mit nativen C++. Gut. Das wäre so das Thema Codemaps für komplexe Applikationen. Und bei Code Quality geht es ja nicht nur um diese Themen, also um da zu sein, wie bauen wir vielleicht unsere Applikation um. Es geht halt auch zum Beispiel darum, wie gut ist denn eigentlich unsere Methode. Und hier möchte ich kurz nochmal aufgreifen, gibt es zum Beispiel auch einen entsprechenden Index, der es mir erlaubt, also einen Maintainability-Index, der mir auf Basis von den Lines of Code dem Halstead-Volume oder Cyclomatic Complexity über eine bestimmte Formel ausrechnet, wie wartbar ist mein Code. Das ist sehr, sehr schön, weil ich sofort sehe, habe ich einen sehr, sehr tief strukturierten Code, der meistens auch schwer zu testen ist, oder ist es eher ein Code, der sehr flach ist und deswegen auch besser zu lesen ist. Und ich sehe auch, wenn ich neuen Code schreibe, wie sich dieser Maintainability-Index Richtung positiv oder negativ verändert, ja, beim Refactoring. Also auch wieder noch zusätzliche Informationen zu meiner Code-Struktur darüber bekomme. Das letzte Thema, was ich gerne aufgreifen möchte in der begrenzten Zeit, ist das Thema Code-Klone. Code-Klone sind deswegen eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil sie zu interessanten Effekten führen in der Praxis. Es gibt, vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, man hat vielleicht mal irgendwann einen Bug behoben in einer Applikation, man hat einen Fehler analysiert, man hat es gefunden, hat es behoben. Und jetzt kommt irgendwann jemand nochmal und sagt, man hat ein ganz ähnlichen Fehlerfall. Und dann denkt man sich, oh Mann, das habe ich doch schon mal behoben, das Ding. Aber es ist in einer ein bisschen anderen Konstellation vielleicht, vielleicht ein bisschen anderen Bereich der Applikation, aber ganz, ganz ähnlich. Und in dem Regelfall ist es so, dass das meistens eine Art Code-Clone ist, der dahinter hängt. Das heißt, ich habe beim ersten Mal die Applikation, also den Fehler behoben, habe aber vergessen, dass wir einen ganz ähnlichen Codepfad nochmal an anderer Stelle haben. Und das habe ich halt einfach nicht mitbekommen und übersehen. Wir haben die Möglichkeit, im Analyze-Bereich zum Beispiel in so eine Solution nach Code-Clones zu analysieren. Die Möglichkeit haben wir. Und das Wichtige ist, wenn man sich das Gesamte dann anschaut, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Medium-Match, das ist wichtig, also ein exakter Match ist natürlich immer sehr, sehr einfach. Wenn man das mal im Compare sich kurz anguckt, sieht man, habe ich die Möglichkeit zu sagen, zeig mir doch mal ähnliche Code-Strukturen. Und zwar werden dann entsprechend auch die Variablen entsprechend rausgenommen. Das heißt, er zeigt mir wirklich, okay, wo ist eine sehr, sehr ähnliche Struktur, die ich mehrmals habe, kann ich die vielleicht eine Komponente auslagern und bin ich mir dessen eigentlich bewusst. Die Version so nach Code-Clone zu suchen, kann relativ schnell relativ komplex werden, leider, weil man viele Stellen hat. Deswegen gibt es noch einen sehr, sehr viel interessanteren Weg, Code-Clone zu identifizieren. Angenommen, ich habe jetzt hier einen Code geschrieben, markiere mir den Code neu und sage, hey, habe ich den Code schon mal irgendwie geschrieben, kann ich sagen, find matching code clones. Das heißt, über diesen Weg könnte ich zum Beispiel nochmal gucken, gibt es denn den Code schon mal? Ich denke, dass diese Art, Code Clones zu identifizieren, dann deutlich, deutlich interessanter sind, ein sehr, sehr viel interessanterer Ansatz ist, als dieser generelle Ansatz von oben top-down. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel, Codequalität zu überprüfen, gerade wenn ein Code sich weiterentwickelt, wir neue Dinge hinzufügen, wenn wir agil arbeiten, eine wachsende Architektur einfach haben, dort Qualität zu generieren, ist manchmal nicht trivial. Und jetzt haben wir einige gute Features gesehen, glaube ich, die uns einfach das tägliche Leben ein bisschen leichter machen. Das ist natürlich noch nicht alles gewesen, aber es sind ein paar Sachen, die wir uns halt mal mit 2013 rausgesucht haben, und wir freuen uns da entsprechend auch auf das Feedback per E-Mail. Gut, wir haben aber noch ein paar andere Themen, das schauen wir uns gleich nochmal an. Ja, dann wollen wir nochmal ganz kurz das Thema, was wir jetzt gesehen haben, nochmal zusammenfassen, dass wir einfach nochmal das uns ins Gedächtnis rufen. Also du hast ein bisschen was gezeigt zum Thema, was hat sich in dem im Bereich Visual Studio, in der EDE verbessert, dass wir jetzt einfach jetzt das Feedback wahrgenommen haben und die blaue Variante jetzt auch zum Standard gebracht haben. Wir haben ein bisschen über die Connected IDE gesprochen. Dann haben wir vor allen Dingen Solution Explorer und Verbesserungen im Editor, also das Arbeiten mit Code, die Scrollbar, Peak Definitions und Code Lens gesehen. Da werden wir jetzt auch noch mal ein bisschen was sehen im Zusammenhang mit dem TFS gleich. Und den unteren Teil, den wir uns nochmal angeschaut haben, ist gerade, was haben wir im Test Explorer nochmal bei der Ausführung ein wenig verbessert. Dann die Möglichkeiten, die wir haben, mit Codemaps zu arbeiten und auch der Runtime, dem Runtime-Aspekt mit dem Call-Stack-Debugging, sowie für komplexes Arbeiten mit entsprechenden großen Projekten auch die Code-Clone-Detection als interessantes Feature-Set. Jetzt würden wir gern nochmal, oder jetzt werfen wir vielmehr nochmal einen Blick auf das, was sich getan hat im Kontext mit Teams, also mit dem TFS aus Visual Studio heraus. Da ist auch noch ein bisschen was passiert, Arthur, oder?
Ja, klar. Dazu wechseln wir jetzt einfach wieder in unsere Demo-Maschine. Was sicherlich sofort auffällt, ist der neu gestaltete Team Explorer. Wir haben jetzt die einzelnen Hubs mit Kacheln hinterlegt. Die sind auch entsprechend farblich markiert, sodass ich mich einfach ein bisschen besser zurechtfinden kann. Wobei, wenn ich täglich mit dem Team Explorer arbeite, sind natürlich Shortcuts ideal. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, Control 0 plus den Anfangsbuchstaben vom jeweiligen Hub, wie zum Beispiel P für Pending Changes oder Control 0 H für den Home Hub, kann ich relativ schnell und einfach in meinem Team Explorer navigieren. Mit dem Update 3 für Visual Studio 2012 konnte man schon eine kleine Preview sehen vom neuen Connect Hub. 2013 ist er jetzt sozusagen out of the box. Was mir der Connect Hub ermöglicht, ist eben nicht nur eine Übersicht zu haben zu allen TFS oder TF-Service Accounts, mit denen ich verbunden bin und eingeloggt bin, zu bekommen, sondern ich kann von hier aus auch relativ schnell zwischen den einzelnen Teamprojekten wechseln.
Also interessant vielleicht an der Stelle, du hast hier Visual Studio .com stehen, also man sieht halt auch auf TF-Service die entsprechenden Instanzen, richtig?
Ganz genau. Ja. Zusätzlich habe ich hier im unteren Bereich auch die Möglichkeit, auf meine lokalen Git-Repositories zuzugreifen. Wir haben ja schon längere Zeit auf TF-Service die Möglichkeit gehabt, Git-Repositories neben dem klassischen TF-Version-Control als Repository zu nutzen für meine Versionsverwaltung. Es gibt eben auch eine Visual Studio-seitige Integration für Git, sodass ich eben hier lokal mit Git-Repositories arbeiten kann. Von daher auch hier im Connect Hub die Möglichkeit, eben die wichtigsten Befehle direkt auszuführen, wie jetzt zum Beispiel ein Repository hinzuzufügen, zu klonen oder auch einfach ein neues Repository anzulegen. Im zweiten Schritt kann ich das Ganze dann eben auch mit dem TFS oder TF-Service verknüpfen, um diese Änderungen entsprechend zu publizieren. So. Gehen wir nochmal in unser Fabric and Fiber Projekt. Wenn man sich mal den Home Hub anguckt, gibt es nochmal eine Erweiterung im unteren Bereich, und zwar hier unten bei den Solutions. Da habe ich jetzt eben die Möglichkeit, sozusagen direkt auf alle Solutions, die sich in meinem lokalen Workspace befinden, zuzugreifen. Man sieht es jetzt hier, wenn man mal auf den Pfad ein wenig genauer drauf sieht, zum Beispiel die Solution in der Main Branch oder hier in der Release Branch. Damit habe ich eben die Möglichkeit, relativ schnell zwischen den einzelnen Solutions zu wechseln und sehe auch sofort, was befindet sich denn da eigentlich in meinem Workspace. Ebenso auch eben die Möglichkeit, relativ schnell zwischen einzelnen Workspaces auf meinem Rechner zu wechseln. Ich möchte jetzt auch nochmal das Thema aufgreifen. CodeLenses. Chris hat es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Wir haben eben auch mit CodeLenses eine Integration Richtung TFS. Momentan gilt es nur für den TFS. Das heißt, wenn ihr den TF-Service nutzt, werdet ihr diese Integration noch nicht sehen. Ich sage noch nicht, wird in einem der nächsten Updates mit geliefert. Aber was mir diese Integration ermöglicht, ist eben wirklich bestimmte Informationen, wie zum Beispiel welche Tasks oder welche Bugs wurden mit Codeänderungen verknüpft, direkt hier entsprechend bei den im Code mir direkt anzeigen zu können. Das kann ich entweder wirklich sozusagen aus der Arbeitsaufgabensicht betrachten oder auch wirklich aus der Change-Set-Sicht, sodass ich eben sehe, welche Change-Sets haben sich denn eigentlich hier sozusagen mit den Änderungen ergeben. Ja, da haben wir im Endeffekt zwei Change-Sets gehabt, das 49er und das 50er. Ebenso auch sofort die Information, welche Version liegt denn eigentlich in meinem lokalen Workspace, sodass ich hier schon recht schnell ein Feedback habe, hoppla, ich sollte vielleicht nochmal ein Get Latest ausführen, weil in meinem lokalen Workspace nicht mehr die aktuelle Version, welche auf dem Server vorliegt, vorhanden ist. In den Codelenses gibt es noch ein paar weitere Integrationen, die ich jetzt hier allerdings nicht zur Verfügung habe. Aber wenn ich zum Beispiel einen lokal installierten Lync-Client habe oder auch lokal installiertes Outlook, habe ich auch eben hier direkt die Möglichkeit, aus diesen Codelenses zum Beispiel eine E-Mail an den Autor zu verschicken mit den entsprechenden Links zu dem Work-Item oder eben ich kann auch eine IM-Session direkt hier eröffnen. Genauso wie ich jetzt auch von hier aus zum Beispiel direkt in die Change-Sets-Details wechseln kann. Gehen wir nochmal ganz kurz in unseren Pending-Changes-Dialog. Ich habe hier einige Änderungen, die noch nicht eingecheckt wurden. Was im Pending-Changes-Dialog auffällt, ist zum einen, dass wir nochmal etwas an den Anzeigeoptionen gefeilt haben, war ja auch eben eines der Feedbacks, die wir bei 2012 bekommen haben. Es gibt jetzt eben auch die Möglichkeit, hier in diese klassische List-View zu wechseln, sodass ich einfach eine komplette Liste aller meiner Dateien bekomme, die im Workspace bearbeitet wurden. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, den Pending Changes Hub komplett aus dem Team Explorer zu detachen, sodass ich zum Beispiel die altgewohnte Ansicht, wie in 2010 wiederherstellen kann, um zum Beispiel meinen Pending Changes Dialog permanent sichtbar zu lassen. Checken wir mal die Änderungen ein.
Und schauen wir mal, das war jetzt eben der Grund, warum du nochmal einen Konflikt hattest, war, weil wir eine ältere Version in unserem lokalen Workspace hatten, wie wir es eben gerade gesehen
haben. Ganz genau, ja. Und schauen wir uns nochmal diesen Change Set im Browser an. Wir haben auch im Team Web Access einige Änderungen vorgenommen. Zum einen, was sofort auffällt, ist eben auch der erweiterte Code Explorer im Web Access, sodass ich eben auch hier einen Diff-Viewer habe bei meinen Change-Sets und ich habe auch hier direkt die Möglichkeit, leichtgewichtige Kommentare in meinem Quellcode hinzuzufügen. Das kann ich entweder wirklich direkt inline machen oder eben aber auch generell sozusagen am Change-Set selber. Und natürlich auch die Möglichkeit, hier ganz normal in der Explorer View in meiner Versionsverwaltung zu arbeiten.
Vielleicht ein wichtiger Aspekt, wenn du nochmal drauf gehst kurz, ist, wenn wir mehrere Files eingecheckt haben, sieht man sehr, sehr gut an dieser Stelle, dass wir ein Diff haben, dann für mehrere Files untereinander. Kannst du das nochmal zeigen kurz?
Ja, das werden wir jetzt hier bei dem Changeset 49 sehen. Wir haben hier mehrere Dateien, die sich in diesem Changeset befinden, die geändert wurden. Und wenn wir uns jetzt mal dieses Changeset im Browser visualisieren lassen, da sieht man dann wunderbar sozusagen alle Dateien untereinander mit den entsprechenden Diffs.
Diese Ansicht haben wir faktisch noch nicht gehabt, wenn man direkt aus Visual Studio gearbeitet hat. Ne?
Ganz genau. So, das war jetzt nochmal ein kurzer Rundumflug um die Team-Features. Und aufgrund der Zeit möchten wir noch auf einige Highlights von Visual Studio 2013 eingehen. Und zwar jetzt nur noch auf den Folien.
Ja, nochmal anschließend an den von mir schon erwähnten Buch zum Thema MS Fakes Framework. Also Better Unit Testing with Microsoft Fakes. Das ist wirklich hier unten, kann man das unter der folgenden URL runterladen. Wer interessiert ist, da mit Stubs und Shims zu arbeiten, mit dem Fakes Framework, um für ein effizientes Unit Testing, sei dir Link empfohlen. Eine weitere Geschichte, die wir gerne hier nochmal erwähnen wollen, ist, wir haben einen neuen Analytics Hub, der unter anderem neue Möglichkeiten Richtung zum Beispiel Energy Consumption Profiler anbietet. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit für eine Store-App auch nochmal zu sehen, wie viel Energie braucht jetzt meine App. Nutze ich die energieeffizient zum Beispiel? Akkulaufzeiten sind ja durchaus ein Thema und es macht auch durchaus Sinn zu schauen, wie intensiv wird der Akku durch zum Beispiel meine Applikation belastet. Es gibt auch noch einen weiteren zusätzlichen Analyzer, und zwar hier für das Thema UI-Responsiveness. Da sieht man halt zum Beispiel, wie lange es dauert, bestimmte UI-Objekte zu rendern, ob irgendwas hängt, sowas, ob das im Layout, in welchem Bereich das halt passiert, für die XAML-Geschichten. Das ist sehr interessant, wenn man das Gefühl hat, dass das UI einfach kurzzeitig ruckelt oder hängen bleibt, ist ja sehr wichtig für die User Experience. Was auch vielleicht an der Stelle noch zu erwähnen wäre, der Analytics Hub, je nachdem, was für Applikationen, ob ich jetzt eine Store-Applikation oder ob ich jetzt eine ganz normale WinForms-Applikation anwende oder programmiere, bietet er mir dann entsprechend unterschiedliche Projekte und Projekttypen an.
Ja, das war's auch schon von unserer Seite. Ganz kurze Zusammenfassung. Wie gesagt, Team Features, neuer Connect Hub, mit dem ich eben die Möglichkeit habe, nicht nur mich gegen TF Service, sondern auch lokale TFS zu verbinden und auch die Git-Funktionalitäten aus dem Team Explorer heraus zu nutzen. Team Explorer Shortcuts, Control plus 0 plus den Anfangsbuchstaben vom jeweiligen Hub, um einfach hier eine schnelle Navigation zu haben. Codelens-Integration haben wir uns auch kurz angesehen, also hier die Integration Richtung TFS, sodass ich auch in meinem Code-Editor die Informationen bekomme, welches Changeset wurde denn zum Beispiel damit verknüpft, beziehungsweise auch welches Work-Item.
Im Rahmen von Softwarequalität haben wir dann halt noch, wie eben beschrieben, das FAX-Framework, der Analytics Hub. Und wir haben natürlich noch nicht gezeigt, aber auch noch interessantes Feature ist für alle Managed-Entwickler, haben wir jetzt eine Möglichkeit, in Visual Studio Memory Dumps zu analysieren. Wir können dort einen Compare machen, also Memory Dump zum Zeitpunkt X nehmen und zum Zeitpunkt Y und dann zum Beispiel sich den Speicher eine Differenz anzeigen lassen, wo wurde was allokiert. Da kann man dann auch sehr schön schauen, welche Objekte wirklich im Speicher liegen und kann dort eine Analyse von dem Dump durchführen. Ja, das war jetzt eine sehr, sehr kompakte Zusammenfassung, was sich so ein bisschen getan hat zwischen 2012 und 2013 und in 2013. Wir haben jetzt nicht alles aufgrund der Zeit im Detail in Demos zeigen können, aber es gibt, glaube ich, erstmal schon ganz guten, kompakten Überblick, wo auch die Neuerungen liegen an der Stelle. Dankeschön für Ihre Zeit und wir freuen uns auf Ihre Fragen.